Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Um 16 Uhr. Willkommen zur Plattform. Neue Ausgabe heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost. Ja, und wer schon auf der Webseite gelesen hat, wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema, über die Zusammenhänge von Ökonomie und Ökologie in gewisser Weise. Wir streifen Thema wie den Klimaschutz und verschiedenes mehr. Es wird auf jeden Fall spannend und ja, dafür garantiert auch mein oder unser Studiogast, der heute da ist. Und das ist der Professor Dr. Franz Josef Rademacher. Herr Professor, ganz herzlich willkommen hier bei uns im Sender. Ich glaube, man kennt Sie eigentlich in Ulm und um herum als ja, Persönlichkeit, die zu allen Themen, die irgendwo mit ein bisschen Wissenschaft im Hintergrund sehr viel auch beitragen, sagen können, wissen. Sie sind zum einen, haben Sie gesagt, Wissenschaftler, zum anderen Politikberater, dann aber auch Buchautor. Also Sie sind in sehr, sehr vielen Rollen tätig. Ich denke, man kennt Sie schon sehr gut in Ulm. Trotzdem machen wir einfach mal eine kurze Vorstellrunde. Vielleicht nicht jeder kennt Sie bisher oder vielleicht nur ganz grob, weiß nicht so ganz genau, wie man Sie einordnen kann, wo Sie überall schon tätig waren. Drum machen wir wie üblicherweise einfach eine kurze Vorstellrunde. Erzählen Sie so ein kurzes bisschen was zu sich.
Ich bin mein ganzes Leben mit internationalen Fragen beschäftigt. Das hat schon mit 16 mit der Bevölkerungsthematik angefangen. Ich habe Mathematik studiert, bin eigentlich ein Mathematiker, habe eine zweite Promotion in Wirtschaftswissenschaften, wurde dann zum Informatiker, habe ein großes Institut über künstliche Intelligenz geleitet und in diesem Zusammenhang dann Zugang zu ganz vielen Fragen gewonnen, mit denen wir uns beschäftigt haben und beschäftigen mussten. Und aus diesem Kontext resultiert zum Beispiel meine Mitgliedschaft im Club of Rome oder die Präsidentenrolle im Senat der Wirtschaft und viele, viele weitere Aufgaben und Funktionen bis hinein in die Politikberatung. Die letzten Jahre unterstütze ich insbesondere das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit unter dem Minister Müller in seinen vielfältigen internationalen Aktivitäten.
Sie sind also sehr beschäftigt, an sehr, sehr vielen Fronten sozusagen tätig. Und ich hatte auch ein Interview mit Ihnen gelesen, das kürzlich in der Presse war. Sagen wir mal, viele Dinge, mit denen Sie sich auch befassen, haben ja irgendwo zu tun, auch mit der Fragestellung, wie geht es mit unserer Welt weiter? Wie geht es in Bezug auf Ökonomie, Ökologie, die Zusammenhänge weiter? Wenn ich mir zu dem Thema so grob mal Gedanken mache, und ich glaube, das ist vielleicht auch als Einstiegspunkt nicht ungeeignet, dann fallen mir mehr Dinge ein. Die Weltbevölkerung ist stetig am Wachsen. Die Menschen streben alle nach einem gewissen Wohlstand. Das heißt, die wollen alle irgendwo teilhaben an dem, was wir im Westen irgendwo schon an Wohlstand erreicht haben. Wohlstand bedeutet wieder, dass irgendwo die Leute auch Energie verbrauchen. Wir haben auf der anderen Seite knappe Ressourcen, gerade was eben Öl und alles, was eben verbrennbar ist angeht, Kohle. Wir verfeuern seit 100 Jahren, das heißt, das Ganze an diesen Rohstoffen wird weniger und weniger. Auf der anderen Seite die Thematik regenerative Energie kommt nicht so richtig ins Rollen. Also sehr, sehr viele Probleme, die irgendwo so ineinander greifen, alle miteinander zu tun haben. Und ich glaube, das ist so ein Bereich, wo Sie sich ja auch sehr, sehr viel Gedanken machen und auch eben immer mal wieder dazu äußern. Ja, finden wir da irgendwie so den Einstieg. Also die Problematik gerade eben, wie ich schon angesprochen habe, auf der einen Seite die Bevölkerung wächst, auf der anderen Seite die Menschen wollen alle leben, die wollen alle ernährt werden, wollen alle irgendwo Wohlstand haben und Wohlstand heißt wieder Bedarf nach Rohstoffen, heißt wieder CO2-Emissionen und. Sehr schwierige Lage.
Also es ist eine schwierige Lage, obwohl sie historisch nicht vollkommen neu ist. Der Club of Rome nennt das, was Sie gerade beschrieben haben, die Global Problematik, also das schlimme globale Miteinander aller Themen. Mhm. Und der Zugang ist interdisziplinär und auf die ganze Welt schauend und in die Zukunft schauend. Und aus meiner Sicht ist das Schlüsselthema in der Tat die Bevölkerungsexplosion. Und wir werden bis zum Jahr 2050 noch einmal 2,5 Milliarden Menschen dazu bekommen. Die afrikanische Bevölkerung wird sich verdoppeln von 1,2 auf 2,4 Milliarden. Also in Afrika kommt 2,5 Mal die EU in den nächsten 30 Jahren dazu. Und es ist internationaler Konsens, dass alle auf der Welt einen Anspruch auf Wohlstand haben. Und es ist internationaler Konsens, dass ein entsprechendes Wirtschaftswachstum erzeugt werden muss. Dazu braucht man Ressourcen und dazu braucht man Energie. Und die Energieform, die wir in großem Stil verfügbar haben, ist die fossile. Die fossile dominiert heute noch zu 80%. Sie erzeugt allerdings das Klimaproblem. Und damit sind wir jetzt mittendrin in allen Schwierigkeiten des Themas Nachhaltigkeit, das im Kern so beschrieben werden kann: Gibt es einen Weg, die Umwelt zu schützen, das Klimasystem zu stabilisieren und die nachholende Entwicklung von Milliarden Menschen zu ermöglichen? Das ist das Thema seit der großen Weltumweltkonferenz 1972 in Stockholm, die damals gescheitert ist, weil man sich über diese Frage nicht verständigen konnte. Wie machen wir das mit Umwelt und Ressourcen und wie machen wir das mit nachholender Entwicklung? Und das ist im Grunde genommen auch der Konflikt, der jetzt wieder in Madrid bei den Klimaverhandlungen durchgeschlagen ist. Nun, ich sagte, das ist für die Welt nicht ganz neu. Die Welt stand vor 10.000 Jahren vor einer ähnlichen Problematik. Damals gab es aber nur 20 Millionen Menschen. Die Erde war trotzdem voll. Also ob die Erde voll ist oder nicht, ist nicht eine Frage der absoluten Zahl, sondern ist eine Frage der verfügbaren Technologie und der verfügbaren gesellschaftlichen Ordnungsstrukturen. Die Erde kann nur Jäger und Sammler im Umfang von 20 Millionen Menschen ernähren. Wenn man also die Zahl vergrößern will, braucht man andere Technologien als Jäger und Sammler. Und dann braucht man auch andere politische Strukturen. Im Kern muss man die moderne Welt erfinden. Und das haben wir die letzten 10.000 Jahre gemacht. Vor 300 Jahren war auch eine ähnliche Situation. Da war der wichtigste Energieträger das Holz. Und das Holz war auch die Basis für Kriegsschiffe. Und damals gab es sehr große maritime Auseinandersetzungen. Und es sah so aus, als würden die Wälder ganz verschwinden, weil man so viel Holz verbrauchte. Das Problem wurde letztlich gelöst durch die Erschließung der Kohle über die Dampfmaschine. Man nannte dann die Kohle die unterirdischen Wälder. Weil wir die Kohle hatten, konnten die Wälder überleben. Und dank der Kohle haben wir die Zahl der Menschen verzehnfacht und den Wohlstand verhundertfacht. Wir sind jetzt also bald bei 10 Milliarden Menschen, damals waren wir bei 1 Milliarde. Jetzt merken wir allerdings, die Kohle oder die fossilen Energieträger erzeugen uns das Klimaproblem. Wenn man eine Lösung haben will, die funktioniert, dann ist aus meiner Sicht klar, wenn die Lösung nicht in Verarmung bestehen soll. Und Verarmung heißt Bürgerkrieg, Krieg und Konflikt. Wenn die Lösung nicht in Verarmung bestehen soll, brauchen wir andere technische Lösungen. So wie wir von der Jagd zur Viehzucht kamen und vom Verbrauch des Holzes zur Dampfmaschine mit Kohle, so brauchen wir jetzt einen Weg zu einem Energiewohlstand, aber dieser Energiewohlstand muss klimaneutral sein. Das ist die eigentliche Herausforderung. Die Schwierigkeit ist, wir haben noch keine überzeugende Lösung Und der Grund, warum es in Madrid nicht weitergeht und der Grund, warum die Proteste von Greta und Fridays for Future letztlich nichts bewirken, ist, dass wir keine Lösung haben, die wirklich überzeugend ist und auf die wir uns im Konsens verständigen können. Wir brauchen eine technische Lösung.
Da hätte ich vielleicht mal gerade eine Frage dazwischen. Ich habe so das Gefühl, dass bei verschiedenen Betrachtungen, Diskussionen immer nur eine sehr einseitige, aber nicht eine globale Betrachtung vorgenommen wird. Weil Sie sprechen ja auch, dass man bestimmte Sachen miteinander verbinden muss und hier eine gesamtheitliche Lösung finden muss. Ich habe das Gefühl, auf der einen Seite sprechen Politiker, denke ich mal gerade aus dem Wirtschaftsbereich, immer mehr aus dem wirtschaftlichen Aspekt und sehen im Prinzip nicht die Problematik oder nicht ganz so die Klimaproblematik. Auf der anderen Seite gibt es die Klimamenschen, die dann wiederum die soziale Problematik, die dahinter steckt. Das heißt, wenn zum Beispiel Kohle rausfällt oder wenn jetzt lauter Elektrofahrzeuge gebaut werden, dass dann eben Fahrzeuge, Motoren nicht mehr benötigt werden, sprich Arbeitslosigkeit droht zu entstehen. Das heißt, die da nur aus der Umwelt oder aus der Klimathematik oder aus dem Bereich des Betrachtens sehen die wirtschaftlichen Aspekte und sozialen Aspekte nicht. Das Ganze zusammenzubringen, übrigens sehr schwierig. Ein Betriebswirtschaftler sagt, ja, es geht nur um Wachstum, Betriebswirtschaft, wir müssen Wachstum erzielen. Wachstum ist aber auch nicht unendlich wahrscheinlich möglich und vor allem natürlich wieder zu Lasten auch wieder eben von Rohstoffen und eben auch nicht die Lösung in Bezug auf Klima, sondern es ist einfach eine wirtschaftliche Betrachtung. Also die ganzen Fakultäten scheinen mir sich noch nicht aufeinander zuzubewegen oder auch nicht zu verstehen und irgendwo an der Stelle, jeder redet ein bisschen aneinander vorbei und man findet irgendwo zwar einen gewissen, aber nur sehr, sehr dünnen gemeinsamen Nenner irgendwo.
Also an dem, was Sie gesagt haben, ist viel dran. Nun würde der Ökonom sagen, also der kluge Ökonom, nicht ein kruder Kapitalist, aber ein kluger Ökonom würde sagen, wir müssen das ökonomische System politisch so bauen, dass die ökologischen Anliegen und die sozialen Anliegen über Regelwerke, Gesetze, Gebote, Verbote, Steuern so in das ökonomische System internalisiert werden, dass die Preise die Wahrheit sagen. Und dann wird das ökonomische System eine kluge Lösung finden. Und in der Lösung ist dann das ökonomische oder der Wohlstand mit dem sozialen und dem ökologischen kompatibel. Das ist unsere soziale Marktwirtschaft erweitert um ökologische Aspekte. Nun, selbst wenn man diese Marktwirtschaft hat, bleibt immer noch das Problem, dass man in bestimmten Situationen neue technische Lösungen braucht und es sein kann, dass das auch soziale, ökologische Marktsystem diese Lösungen nicht hervorbringt. Dann ist Verarmung unvermeidbar, aber sehr hässlich, politisch kaum durchzuhalten. Nun, unsere Schwierigkeit ist heute, dass das Ökonomische im Wesentlichen international entgrenzt ist. Das heißt, für fast alle Güter haben wir internationale Wertschöpfungsketten. Wir haben aber international keine Internalisierung der ökologischen Kosten und wir haben auch keine Internalisierung der sozialen Kosten. Also das heißt, anders ausgedrückt, wir leben teilweise von Kinderarbeit in armen Ländern und unser Wohlstand hängt teilweise daran, dass wir an anderen Stellen der Welt indirekt die Natur zerstören und das Klimasystem immer stärker belasten. Wir schaffen es aber auch nicht, uns international über vernünftige Regeln zu einigen, die mit Nachhaltigkeit kompatibel werden. Das ist wieder das Madrid-Problem. Und warum können wir uns über die Regeln nicht einigen? Das liegt zum Beispiel daran, dass die einen sagen, ihr seid die Bösen, ihr habt so viel CO2 emittiert, ihr müsst das alles bezahlen, sonst machen wir nicht mit. Und wir sagen dann, nein, das tun wir nicht, das können wir nicht, wir haben kein Geld, wir brauchen unser Geld selber, ihr müsst euch selber anstrengen und ihr nutzt ja jetzt unsere Technologien und jetzt fangt ihr an und macht genauso viel CO2 wie wir. Also ihr müsst jetzt auch mit CO2 aufpassen, wir können euch das nicht bezahlen. Und da treffen sehr unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit aufeinander. Und natürlich gibt es in dem Prozess viele Akteure, die extrem gut an Plünderung verdienen. Und die wollen nicht, dass sich das ändert. Und die wirken auf ihre Regierungen, dass es so bleibt, wie es ist. Und die sagen nicht, was sie wollen, sondern sie finden andere Argumente, warum sie keinen Konsens herbeiführen. Also sie verstecken sich hinter Argumente. In Wirklichkeit sind sie aber nur an der Plünderung interessiert, weil Plünderung für Einzelne sehr attraktiv ist. Den Schaden haben dann alle. Und das ist die Problemsituation, in der wir uns international befinden. Internationale Verträge, die den Anforderungen nicht gerecht werden, aber auch kein globales politisches System, das in der Lage wäre, vernünftige Rahmenbedingungen durchzusetzen.
Mit Plünderung meinen Sie zum Beispiel Rohstoffe, dass wir Rohstoffe in aller Welt irgendwo dann oder Öl zum Beispiel beziehen? Oder was genau meinen Sie mit Plünderung? Also meinen Sie Ressourcen, die irgendwo der Planet bereithält oder also auch sowas wie Stahl, Eisenerz oder Erdgas oder was genau meinen Sie mit Plünderung?
Für mich wäre es keine Plünderung,
ja,
wenn wir in einem ökologisch sauberen Prozess, zum Beispiel in Algerien, Gas fördern, mhm, und wir zahlen Algerien faire Preise für dieses Gas und das Gas kommt zu uns. Das ist für alle sinnvoll, ist für die Natur in Ordnung, haben alle was davon. Nein, Plünderung ist was anderes. Plünderung ist, wenn ich das Gas in dreckiger Weise aus der Erde hole. Wenn ich Öl aus der Erde hole und lasse das Methan entweichen, ich fange das Methan nicht ab, ich fackel das Methan nicht ab, ich habe einen enorm negativen CO2-Effekt, aber ich will das Geld nicht aufbringen, um das Methan abzufangen, ich will das Öl noch billiger. Oder wenn ich Regenwald vernichte, um an Öl zu kommen, das unter dem Regenwald liegt, und wenn ich dann auch noch dieses Öl erschließe, indem ich giftige Substanzen einsetze, den ganzen Boden kaputt mache, auf 100 Kilometer den Fluss vergifte, mhm, und das ist mir alles egal, ich bezahle das alles nicht, da soll sich jemand anders drum kümmern, okay, ich will nur billig an das Öl, damit ich viel Cash mache und behaupte dann, das sei eine Wertschöpfung, in Wirklichkeit ist es eine Plünderung.
Und wirklich ist Raubbau auch an der Natur.
Es ist Raubbau.
Und wahrscheinlich auch zahlt man den Völkern oder diejenigen, die dann die Ressourcen abgeben, auch nicht entsprechend Geld, das heißt, würde man die fair bezahlen, würden die auch vielleicht zu einem gewissen Lebensstandard kommen können und würden sich selber ernähren können. Wir müssten sie da nicht mit, genau, entwicklungshilfstechnischen oder mit Entwicklungshilfe dann auch noch quasi am Leben halten oder zumindest.
Ja, man hat das Phänomen zum Beispiel auch oft, wenn man große Wasserreservoire schafft, zum Beispiel zur Stromerzeugung, und da wohnen dann in diesem Gebiet hunderttausende Menschen. Und die werden einfach vertrieben, statt dass sie irgendwo anders vernünftig umgesiedelt werden, wo das für sie selber attraktiv ist. Das ist dann aber teuer. Damit wird das ganze Wasserprojekt viel teurer und unter Umständen rechnet es sich nicht mehr. Plünderer versuchen es immer so zu machen, dass irgendwelche Leute die Kosten tragen, aber niemand sie bezahlt. Man vertreibt sie einfach. Man hält das Thema klein. Man versucht zu verhindern, dass die Medien darüber berichten. Man will einfach das externalisieren zu Lasten anderer, weil Plündern ökonomisch höchst attraktiv ist.
Und die Kosten, die letztendlich daraus entstehen, dass man die Natur zerstört, sollen dann quasi andere oder nachfolgende Generationen tragen.
Generationen.
Ja, ja.
Am besten andere Generationen woanders.
Ja. Das heißt, eine sehr egoistische Betrachtung und natürlich eine nur aus Kapitalismus oder aus kapitalistisch irgendwo Sicht heraus irgendwo, aber nicht aus ökologischer und nicht gesamtheitlicher Sicht eine Betrachtungsweise und insofern ja sehr zu kritisieren natürlich und nicht in Ordnung.
Ist für einen sozialen Marktwirtschaftler unerträglich.
Ja.
Also man muss wirklich sehen, es gibt verschiedene Ausprägungen des sogenannten Kapitalismus. Mhm. Dazu gehört auch eine grüne und inklusive Ökonomie, die ist ökologisch sozial, die ist völlig in Ordnung. Aber es gibt eben auch die Behauptung, wenn man gar nichts regelt, ginge es am besten. Und das ist natürlich nur ein Trick, denn wenn man gar nichts regelt, setzt sich immer der Stärkere zu Lasten der Schwächeren durch und mutet den Schwächeren alles Mögliche zu und behauptet dann noch, hier gäbe es eine Art Gerechtigkeit.
die Situation, beziehungsweise wir haben es gerade wieder in Madrid gesehen, ist sehr schwierig. Trotz aller erkennbaren, ja eigentlich wissenschaftlichen Hinweise in Bezug auf Klima, in Bezug auf so geht es nicht weiter, Menschen, die ständig oder alle Freitage auf die Straße gehen. Man hat sich nicht richtig verständigen können, nicht richtig einigen können. Woran hapert es? Sind die Leute alle noch nicht einsichtig oder nicht kompromissfähig? Sind es die falschen Leute, die verhandeln? Ist es die falsche Generation, die verhandelt an so einer Thematik? Oder sag mal, wie kommt man dazu, Menschen etwas auf die breitere Betrachtungsebene zu bekommen und die dann auch diskutieren können, ohne sich dann ganz stur auf nur den einen oder den anderen Standpunkt zurückzuziehen oder auf eine egoistische Betrachtungsweise? Ist das, wie kommt man dahin? Das ist irgendwie so das Problem. Man hat das Gefühl, irgendwo ist, es kann passieren, was will, aber irgendwo die, weiß nicht, ist es die Politik, ist es, sind es einfach die einzelnen Staaten irgendwo auch noch, sind an der Stelle einfach noch nicht so weit, irgendwo sich aufeinander zuzubewegen. Es ist immer ein zähes Miteinander, aber der Minimalkonsens, kein richtiger Schritt voran irgendwo.
Es ist eben objektiv schwierig und ja. Ich nehme jetzt mal ein viel einfacheres Problem als das schwierige Problem, was wir gerade diskutieren. Mhm. Nehmen Sie nach der letzten Bundestagswahl das Problem bei uns, eine Koalition aus drei Parteien zu bilden. Mhm. Das ist ja damals gescheitert. Jetzt kann man überlegen, warum scheitert so etwas? Weil eben Menschen sehr verschiedene Sichten auf Themen haben. Mhm. Weil Menschen versuchen, ihre Position durchzusetzen. Weil Kompromisse schwierig sind. Weil Leute unterschiedlich gut pokern. Ich finde noch viel interessanter den Brexit.
Oh ja.
Wir reden jetzt über eine über Jahrhunderte etablierte Demokratie. Wir haben eine Demokratie, wir haben ein Parlament. Mhm. Wir haben Mehrheitsentscheidungsmöglichkeiten. Und was sehen wir? Es ist ganz schwierig, sich auf irgendetwas zu einigen, weil es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Weil man kann sagen, ich will den Brexit radikal, ich will ihn nur so halb, so lau. Ich will eigentlich drinbleiben, aber ein bisschen draußen sein. Ich will richtig drinbleiben. Ja, und jetzt muss ich versuchen, zu einer Mehrheit zu kommen. Es gibt darüber interessante mathematische Sätze über die Unmöglichkeit der Demokratie. Mhm. Damit ist gemeint, es gibt keine logisch zwingenden Verfahren zur Herstellung von Mehrheitspositionen, sondern man hat ein spieltheoretisches Gerangel und sehr häufig kommt man in eine Situation, die nennt man Gefangenendilemma, weil alle meinen, sie müssten sich was pokern, damit sie besser rauskommen, kommen sie alle miteinander zum Schluss viel schlechter raus, als sie rausgekommen wären, wenn sie nicht so extrem gepokert hätten. Aber jeder setzt darauf, dass er schon so richtig pokert und die anderen dümmer sind. Und weil das aber jeder glaubt, kommt man zum Schluss für alle in eine schlechte Lösung. Und das ist auch das Problem bei den internationalen Klimaverhandlungen. Die reiche Welt will nicht zahlen oder nur ein bisschen. Die Armen wollen ganz viel bezahlt bekommen, sind mit wenig nicht zufrieden. Gut, zum Schluss kann man sich dann eben auf nichts einigen. Jeder sperrt gegen die Position des anderen. Gut, dann ist man eben ohne Einigung. Und das ist die Schwierigkeit, die wir haben. Wenn wir keine Einigung haben, kann man in der Klimafrage eigentlich nicht vernünftig operieren, weil der dann trotzdem was tut, der bevorteiligt eigentlich nur andere und schadet sich selber. Und was die meisten ja nicht so bedenken, ist, wenn wir zum Beispiel in Europa aus Öl rausgehen, dann ist das Öl ja immer noch da. Und das drängt auf andere Weltmärkte. Und weil dann so viel Öl da ist, wird das Öl sogar da eher billiger. Das heißt, indem wir es nicht nutzen, werden andere ökonomisch dazu angereizt, es sogar mehr zu nutzen und das zu niedrigerem Preis, weshalb Erneuerbare es dann ökonomisch dort schwieriger haben, weil ja das Öl so preiswert ist. Und wenn man diese Mechanismen nicht mitbedenkt, dann ist es eben oft so, dass das, was man dann versucht, als Gutmensch in der Sache sogar die Situation verschlechtert, statt sie zu verbessern.
Ja, weil man letztendlich das Angebot-Nachfrage-Prinzip irgendwo dann auch vernachlässigt und letztendlich das Angebot ist da und will dann natürlich auch irgendwo ja, an den Markt gebracht werden. Wir haben schon 24 Minuten gesprochen, Herr Professor. Ich denke, wir spielen einfach zwischendrin mal einen Titel Musik und dann geht es in 3 Minuten weiter. Wir spielen die Sparks mit dem Titel Hospitality on Paradise. Radio Free FM zurück bei der Plattform. Wir sprechen, ja, unser Titel heißt eigentlich Unsere Ökonomie ist ein Plündersystem mit Professor Dr. Franz Josef Rademacher. Und wir haben gerade schon, ja, also mal die ganze Weltproblematik, möchte ich sagen, mal so gestreift und waren gerade auch bei dem Thema Brexit vor der Musik gelandet. Und das ist auch so ein Punkt, der natürlich uns, glaube ich, auffällt oder auffällt, dass im Augenblick, schauen wir nach USA, sagen wir Trump oder schauen wir nach England, Boris Johnson, in den einzelnen Ländern eigentlich Tendenzen eher in die Richtung nationale Egoismen im Sinne von wir gucken nur nach uns gehen, anstatt dass man zusammenrückend sagt, wir schmeißen nationale Denker über Bord und versuchen eine globale gemeinsame Betrachtung oder zumindest in Europa eine gemeinsame europäische Politik zu machen, Strich Europa zu stärken. Tatsächlich ist der Trend aber eher gerade anders. Es gibt in den meisten europäischen Ländern, Deutschland ebenso, Trends, die eben genau in die gegenteilige Richtung notieren, in England nur ganz deutlich. Der Brexit ist eines der Ergebnisse. Die Frage ist für mich, woher kommt das, woher rührt das? Das ist ja eigentlich alles andere als die Einsicht dessen, was man eigentlich erwarten müsste, nämlich, dass alle Menschen irgendwo sich besinnen und zusammenrücken. Stattdessen passiert das Gegenteil. Woher rückt oder kommt dieses Phänomen? Sehen Sie da irgendwo gerade einen Zusammenhang mit der von uns diskutierten Thematik auch? Oder ist das eine zufällige Gegebenheit? Oder wie ist eigentlich da der Sachstand?
Das hat alles eine innere Logik. Mhm. Man müsste jetzt in die Historie einsteigen, um zu verstehen, warum es in den reichen Ländern gelungen ist, eine Demokratie durchzusetzen, in der zumindest mal von der Idee her jeder eine Stimme hat. Diese politische Struktur hat zur Folge, dass das System nicht zulassen kann, dass zu viele Menschen Verlierer werden. Das ist jetzt je nach Abstimmungssystem, also Mehrheitswahlrecht oder nicht, und je nach Größe des Landes unterschiedlich ausgeprägt, wie sehr die Schwächeren im politischen Prozess eine Chance haben, sich zu artikulieren und ihren Willen durchzusetzen. Aber klar ist, das ist jedenfalls auf der Ebene der entwickelten Nationalstaaten sehr viel besser gelungen als zum Beispiel in der Europäischen Union. Mhm. Wir haben zwar ein europäisches Parlament, es hat aber nicht viel zu sagen, weil die Steuermittel der EU nur zu 2% auf die europäische Ebene gehen. Das heißt, das eigentliche Geld liegt national und der Zugriff auf dieses Geld passiert über die nationale Demokratie. International haben wir noch viel weniger Mechanismen als in der EU, um so etwas wie einen weltweiten demokratischen Willen zu artikulieren. Die Dinge laufen also weltweit nach einer anderen Logik und diese Logik wird bestimmt durch die Vereinbarung zwischen Staaten. Diese Vereinbarungen sind in der Regel von einem Freihandelstyp. Und die Folge davon ist, dass in globalen Prozessen die Interessen der sozial Schwächeren weniger berücksichtigt werden als in nationalen Prozessen etablierter Staaten. Als Folge davon ist in den letzten 30 Jahren Folgendes passiert. Die Globalisierung hat ganz viel Wohlstand geschaffen. Sie hat hunderte Millionen Menschen, zum Beispiel in China, aus der Armut herausgeholt. Die Reichen überall auf der Welt haben unendlich daran profitiert, aber die untere Mittelklasse, vor allen Dingen Industriearbeiter in den entwickelten Demokratien, haben relativ verloren. Und je weniger Sozialsystem, umso mehr haben sie verloren. Und die beiden Staaten, wo das am deutlichsten zu beobachten ist, sind die USA und Großbritannien. Mhm. Die hatten schon immer die am wenigsten ausgeprägten Sozialsysteme, die hatten schon immer die höchste Ungleichheit. Und diese Ungleichheit hat sich jetzt massiv verschärft. Man kann sagen, substanzielle Teile des Einkommens der nicht so gut platzierten Industriearbeiter der USA ist nach China gewandert. Das erzeugt nachvollziehbar große Unzufriedenheit, weil es ja überhaupt nicht einzusehen ist, warum er die schwächeren Teile der Gesellschaft bezahlen sollen für eine Globalisierung, an der Eliten sehr, sehr viel Geld verdienen. Das hätte ja nicht so sein müssen, aber man hat es eben so gemacht. Und jetzt kommen Populisten und nutzen diese Lage, insbesondere natürlich die Frustrationsstimmung, und sagen, das ist alles die Globalisierung schuld, wir müssen wieder zurück zu unserem Nationalstaat. Dann sagen sie in Großbritannien, take your country back, so als hätte einem jemand das Land weggenommen. Dann sagt Trump, America first, so als wäre aus irgendeinem Grund America second gewesen. Amerika war ja nicht second. Aber das ist jetzt sozusagen das Gefühl von Leuten, die sich als Verlierer sehen. Und das wird jetzt populistisch artikuliert und schafft neue Mehrheiten und sprengt damit natürlich die alte Politik und insbesondere eben genau die Politik, die auf dem Konsens basierte, der die Globalisierung mit all ihren Vorteilen ermöglicht hat. Und das ist die Schwierigkeit, in der wir jetzt mittendrin sind. Also während wir mehr internationale Kooperation brauchen, aber eigentlich mehr, die in Richtung sozialen Ausgleich und Umweltschutz geht, umso mehr ziehen sich alle Akteure auf das Nationale zurück.
Gibt es da überhaupt einen Ausweg oder ist der Ausweg nur über das, was Sie vorher gesprochen haben, über den Prozess der Verarmung, wenn man auf keinen Konsens, gemeinsamen Nenner irgendwo kommt, dass es irgendwo nachher dann letztendlich ja eine natürliche, möchte ich sagen, irgendwo Entwicklung gibt, die letztendlich auf eine Verarmung hinausläuft, irgendwo sowas, dass sich darüber eine Regelung wieder ergibt oder wie drüber kriegt man die Leute doch mal noch zur Besinnung oder wird es irgendwann eine Erkenntnis geben, dass die Leute, die heute eben dann solche nationalistischen Tendenzen wählen, unterstützen, erkennen, Fragezeichen, es war doch der falsche Weg und dann doch anders wählen, dann ist es auch vielleicht schon zu spät. Wie kommt man aus dieser fatalen Entwicklung raus? Das ist so die große Frage, die ich mir auch dann stelle.
Also was tatsächlich passiert, sind Schritte in Richtung Verarmung. Mhm. Es wird aber versucht, die kommunikativ-ideologisch als neuen Wohlstand zu verkaufen. Also wenn du dann kein Auto hast und wenn du kein Fleisch isst und wenn du nicht mehr international in Urlaub fährst, dann hast du aber das gelungene Leben, das bessere Leben, du hast nicht mehr so viel Stress, du bist zu Hause und was weiß ich nicht alles. Mhm. Also wir versuchen im Moment, die mit der jetzigen Situation unvermeidbar verbundene Verarmung als eine Form von Wohlstand zu verkaufen. Und dann gibt es Leute, die ganz offensichtlichen Probleme bei Elektroautos nicht wahrnehmen. Die wollen auch nicht wahrnehmen, dass wir unsere Automobilindustrie kaputt machen, dass haufenweise Leute ihre Jobs verlieren, sondern die behaupten, das sei das wohlstandsschaffende Segment der Zukunft. So, das ist natürlich auch die Art, wie politische Kommunikation heute läuft. Da werden einfach Dinge behauptet. Es gibt Fake sozusagen auf jedem Level. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die Bevölkerung dann so enorm unzufrieden ist, weil man da eben mit Händen dran fühlen kann, dass wir eigentlich in solchen Fake-Konstrukten sind. Ja. Meiner Ansicht nach gibt es eine Lösung, aber sie verlangt unbedingt nach neuen technischen Lösungen. Ja. Die Menschheit hat sich noch aus fast jeder Sackgasse befreien können, aber immer nur durch neue Technologien. Mhm. Also das Leitbild ist der göttliche Ingenieur. Mhm. Der göttliche Ingenieur macht Unglaubliches möglich, wenn im weitesten Sinne die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Wir brauchen Innovation in Politik wie in Technik, aber ohne die Durchbrüche in der Technologie geht es nicht. Und das gilt eben auch für die Energie- und Klimafrage.
Weil Sie das gerade ansprechen, das ist ja auch ein Punkt in Bezug auf, ich hatte kürzlich einen Vortrag hier in Ulm gehört, da war der Carsten Träger, der von der SPD-Bundestagsfraktion, der Verhandler, Chefverhandler oder Chef ja in den Klimaverhandlungen, Und der hat gesagt, ein wichtiger Faktor, den man vielleicht in Europa gar nicht so wahrnimmt, ist aber, dass wir mit unseren CO2-Emissionen in Deutschland nämlich 2% in der Welt ausmachen, dass zum Beispiel was Energie und auch den Zuwachs von Energiebedarf angeht, zum Beispiel China und Indien, aber insbesondere China, jedes Jahr einen Zuwachs in Bezug auf, ich glaube, Kohle und Wasserkraft und Werke hat, die jedes Jahr den Umfang dessen, was wir in Deutschland insgesamt an Energiebedarf haben und letztendlich auch an Versorgung bereitstellen, nochmal dazu kriegen. Das heißt, China ist jedes Jahr China plus einmal Deutschland dazu. Das heißt, der Energiebedarf, der dort entsteht, gekoppelt natürlich auch mit dem enormen Wirtschaftswachstum und der Leistung, die in China entfaltet wird, ist so immens, dass dort in dieser Welt eigentlich ja eben an der Stelle so viel mehr Energie oder auch CO2-Emissionen entstehen. Wir können in Europa mit unserem kleinen Anteil sehr, sehr viel tun. Wir können jetzt auf Elektroautos und alles umsteigen, aber die Hauptproblematik, die globale Betrachtung, gerade im asiatischen Bereich, ist so viel bedeutender, drückender, dass wir da gar nicht so viel erreichen können. Also gerade, wie gesagt, dieser Bedarf des Energiezuwachses in China ist immens, habe ich gelernt.
Ich habe da selber ja ein Buch drüber geschrieben, der Milliardenjoker.
Oh ja. Mhm.
Und da ist zum Beispiel eine Feststellung, dass die CO2-Emissionen der Chinesen heute größer sind als die der USA, Europas und Japans zusammen. Und ja, der Energiebedarf wächst weiter. Aber es gibt ein noch größeres Problem, nämlich die explodierende Bevölkerung in Afrika, die weiter wachsende Bevölkerung in Indien. In 30 Jahren wird in Afrika und auf dem indischen Subkontinent insgesamt die dreifache Zahl von Menschen leben wie in China. Und wenn die sich auf den chinesischen Weg machen, dann bekommen wir die gesamten Emissionen, die China heute hat, noch einmal dazu, selbst wenn die nur auf das halbe bis ein Drittel Niveau der Emissionen der Chinesen kommen. Das heißt, da liegt die eigentliche Schwierigkeit und große Teile der deutschen Politik ist vollkommen auf Deutschland fixiert. Eine vollkommen absurde Position. Wir geben hier ganz viel Geld aus für kaum Klimaeffekt. Aber wir sind eben auch nicht bereit, unser Geld da auf dem Globus einzusetzen, wo wir für das Klima viel bewirken würden. Wir geben nicht einmal richtig viel Geld für Regenwaldschutz aus. Nicht mal das machen wir. Und dann sind wir Brasilien böse, wenn Brasilien seinen Regenwald, ich sag mal, plündert oder nutzt, statt dass wir Brasilien dafür bezahlen, dass sie ihren Regenwald stehen lassen. Das machen wir nicht. Und da liegen eben die ganz großen Probleme im Verständnis der Klimaproblematik und bezüglich der weltweiten Kooperation.
Ja, das heißt, wir sind, wie Sie auch sagten, das habe ich auch verstanden aus dem Vortrag, viel zu sehr auf uns irgendwo betrachtet und isoliert. Wir reden über relativ unbedeutende kleine Maßnahmen, aber wir verlieren eigentlich den Überblick, wo es wirklich klemmt und wo eigentlich wirklich die Problematik ist. Und wenn dann irgendwo gesagt wird, ja, hier haben wir so und so viel jetzt Energie eingespart oder Geräte gebaut, die weniger irgendwo auch vielleicht Strom verbrauchen, ja, dafür werden mehr verkauft. Dann in anderen Ländern mit dem dann steigenden Wohlstand viel, viel mehr Elektrogeräte verkauft, die das längst übertreffen und insofern wieder die Emissionen und den Energiebedarf also steigern. Insofern ein ganz grundsätzliches Problem, das irgendwo ja so leicht nicht zu lösen ist.
Also wie gesagt, die einzige mögliche Lösung ist Technologie. Wir hatten eine ähnliche Situation beim Ozonschirm. Das ist jetzt etwa 20 Jahre her, da drohte der Ozonschirm zu kollabieren. Das war vor allen Dingen eine Folge der Fluorkohlenwasserstoffe, die zum Beispiel bei Kühlschränken eingesetzt wurden. Als wir das Problem erkannt haben, hat die reiche Welt sehr schnell gehandelt, weil wir eine Alternativtechnik hatten, die preiswert war. Also wir haben gesagt, wir verbieten das, wir nehmen die Alternativtechnik. Dann haben die sich entwickelnden Länder wie die Chinesen gesagt, okay, wir machen mit unter einer Bedingung, ihr gebt uns die neue Technik und ihr bezahlt uns alles, was es kostet, die neue Technik einzusetzen, was das mehr kostet als die Fluorkohlenwasserstoffe, die wir jetzt auch können. Und wenn ihr nicht zahlt, dann machen wir weiter mit den Fluorkohlenwasserstoffen, denn wir haben das Recht, das noch in dem Umfang zu machen, wie es ihr schon gemacht habt. Das war alles leicht bezahlbar. Die reiche Welt hat es bezahlt. Wir hatten ein internationales Abkommen. Wir haben das Ozonproblem relativ schnell gelöst. aber wichtige Voraussetzung, es gab eine preiswerte Technologie als Alternative und die reichen Länder haben die Differenzkosten übernommen. Hätten wir das fürs Klima, also eine vernünftige Alternative zu fossilen Energieträgern, die nicht viel mehr kostet und nur so wenig mehr kostet, dass wir als reiche Länder die Differenzkosten für die armen Länder übernehmen würden, hätten wir das Klimaproblem sofort gelöst. Wir haben diese Technologie nicht. Und deshalb kann man nicht oft genug wiederholen, unsere eigentliche Schwierigkeit ist, dass wir keine vernünftige Lösung haben und wir sollten uns darauf konzentrieren, diese zu finden.
Ja, ich denke, wir machen noch mal einen kurzen Musikbreak, auch wenn das wahrscheinlich, ja, lassen das Thema so im Raum stehen, irgendwie noch nicht so ganz gelöst, aber wir haben ja selber, und Sie haben es ja auch gesagt, noch keine richtigen Antworten, aber wir spielen zumindest mal Musik und wir spielen von Schiller den Titel The Silence. Ja, passt vielleicht auch mal ganz gut, einfach mal zum Horchen und ein bisschen zum Reflektieren.
Ihr hört Radio Free FM, weiter so, guter Sender. Ich bin Franz Josef Rademacher, Professor an der Uni Ulm und beschäftige mich mit einer guten Gestaltung der Globalisierung.
Super, super. Ja, jetzt waren wir auch gerade beim Thema Energie und wir haben schon ein klein bisschen in der Pause weitergesprochen. Aktuell haben wir das Thema, ja, es gab einen Klimagipfel, es gibt ein Klimapaket und bei all der ganzen Diskussion, bei der ganzen Thematik kommt immer wieder das Stichwort auf, alternative Energien, weg von der Kohle bis ins Jahr 2038, glaube ich, wenn wir den Kohleausstieg geschafft haben. Auf der anderen Seite geht es um regenerative Energien, wir sprechen über Photovoltaik, wir sprechen über Windenergie, wir sprechen über, ja, kürzlich, wer die Wissensstrahlung gehört hat, hatten wir das Thema Biomasse auch als Möglichkeit. Auf der anderen Seite bei Elektrofahrzeugen, genau, in dem Kontext kommt natürlich auch das Thema öffentlicher Personennahverkehr und Umstieg auf Elektrofahrzeuge und da wiederum gibt es ja viele Menschen, die sagen, das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Energiegewinnung, beziehungsweise nicht Energiegewinnung, die Batteriezellen zu produzieren, ist problematisch, das kann auch nicht das Elektroauto da weiß der letzte Schluss sein. Es gibt sowas wie Gas, es gibt sowas wie Brennstoffzelle. Ja, ein großer Kontext. Sie hatten vorher erwähnt, die Wissenschaft ist gefordert, die Ingenieurskunst ist irgendwo auch gefordert. Ja, versuchen wir uns dem Thema auch zu nähern. Wo sind denn die Möglichkeiten? Wo sehen Sie auch in Bezug auf Elektrofahrzeuge, Elektrifizierung so die Schwierigkeiten? Wo sehen Sie eher die Chancen, die Perspektiven? Versuchen wir einfach mal noch das Thema ein bisschen zu beackern.
Ich beschäftige mich im Club of Rome, aber vor allen Dingen auch in der Beratung der Bundesregierung, vor allen Dingen des BMZ, des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, um eine ganzheitliche Lösung der weltweiten Energie- und Klimafragen mit dem Ziel Wohlstand für 10 Milliarden Menschen in 2050, mit der Hoffnung, dass dieser Wohlstand dazu führt, dass dann das weitere Wachsen der Weltbevölkerung aufhört. Die Lösung, die ich sehe, besteht aus verschiedenen Komponenten. Eine Komponente sind die sogenannten Nature-Based Solutions. Das sind biologische Prozesse, die CO2 aus der Atmosphäre herausholen. Da geht es zum einen um Aufforstung in ganz großem Stil auf 1 Milliarde Hektar, auf degradierten Böden in den Tropen. Es geht um massive Humusbildung in der Landwirtschaft, vor allen Dingen auch auf semi-ariden Flächen, zum Beispiel am Rande der Wüsten.
Semi-arid bedeutet?
Semi-arid bedeutet, es ist da sehr, sehr trocken.
Oh ja, okay.
Und es geht da auch um etwa 1 Milliarde Hektar und dann geht es um konsequenten Regenwaldschutz. Wenn man das größenordnungsmäßig abschätzt, würde ich sagen, es liegt etwa ein Fünftel der Lösung liegt in diesen Nature-Based Solutions. Was andersherum ausgedrückt heißt, wir können uns auf Dauer etwa 10 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr erlauben. Im Moment sind wir bei 34 Milliarden aus energetischen Prozessen. Dann müssen wir überlegen, wie kommen wir runter auf die 10 Milliarden in einem Umfeld, wo die Menge an gebrauchter Energie um 50% wachsen wird bis 2050. Also wir müssen viel mehr Energie haben Und gleichzeitig müssen wir um mehr als den Faktor 3 in den Emissionen runter. Nun, es ist erstmal wichtig zu verstehen, wir können nicht auf Energie aus biogenem Material in großem Stil setzen. Also Biogas und der weiter. Das können wir allenfalls in kleiner Menge aus Abfällen, weil unser Hauptproblem werden wird, 10 Milliarden Menschen auf einem hohen Wohlstandsniveau zu ernähren, wobei dieses Wohlstandsniveau sehr, sehr viele Flächen kosten wird, die eigentlich für die Landwirtschaft gebraucht würden. Also wir müssen mit viel weniger Fläche für viel mehr Menschen viel höherwertige Nahrung produzieren. Das ist eine Herausforderung, die bedeutet, wir werden unsere Ressourcen flächendeckend nutzen müssen. Und das beinhaltet zum Beispiel auch, dass Rinder wieder weit überwiegend weiden müssen und nicht in Intensivtierhaltung mit Soja und Mais versorgt werden können, was man eigentlich braucht, um die Menschen zu ernähren. Es bleibt dann der große Block der Energien, die letzten Endes klimaneutral sein müssen. Also das sind Energien, die irgendwo davon leben, dass wir Sonnenenergie einfangen oder Windenergie einfangen oder zum Beispiel Tiefengeothermie betreiben oder uns in Richtung irgendwelcher nukleare Lösungen bewegen. Also wir brauchen eine andere Energie als die fossile. Und aus meiner Sicht ist die Lösung, die man angehen würde, eine, die zur Hälfte auf elektrischen Strom setzt und zur Hälfte auf synthetische Kraftstoffe, die wiederum ihrerseits aus Solarenergie produziert werden müssen. Also, was nicht funktioniert, ist die sogenannte All-Electric-Lösung. Für alles nehmen wir Strom, weil es viel zu viele Prozesse gibt, die für Strom nicht geeignet sind und weil man Strom insbesondere nicht gut speichern kann. Das Speichern ist sehr teuer und ist sehr aufwendig. Und jeder, der mal ein Fass Benzin in seiner Garage hatte, weiß, wie einfach riesige Energiemengen gespeichert werden können, wenn man eine energiehaltige Flüssigkeit hat. Im Gegensatz dazu, dass einem gerade irgendwo Strom zur Verfügung steht, den man aber gerade nicht braucht. Also 50% ist Strom und 50% sind diese synthetischen Kraftstoffe, die zum Beispiel unter Nutzung von erneuerbarem Strom durch Spalten von Wasser in der Elektrolyse zu grünem Wasserstoff führen, aus dem man dann zum Beispiel mit grünem Methanol eine benzinartige Flüssigkeit herstellt. Wenn man diesen Weg gehen will, ist es eine Schlüsselfrage, preiswert an Solarstrom zu kommen, an klimaneutralen Energie in Form von Solarstrom, aber das darf nicht teurer werden als 2 Cent pro Kilowattstunde. Dafür bieten die großen Sonnenwüsten der Welt eine Chance. Das heißt, die Projekte, auf die wir zielen, das sind Projekte in Nordafrika, in denen man in großem Stil die Solarenergie und die Windenergie der Wüsten nutzt, um mit dieser Energie den grünen Wasserstoff herzustellen, aus dem man das grüne Methanol herstellt, das man dann nach Europa exportiert. Wir kommen dann zu einer Energiepartnerschaft und einer Klimapartnerschaft zwischen Afrika und Europa. Das ist für uns die ganz große Chance. Das Ministerium verfolgt dieses Thema unter dem Marshallplan mit Afrika. Dieser Marshallplan will, dass China so viel Wohlstand, dass Afrika so viel Wohlstand erzeugt wie China. Es geht dann nicht um Milliarden, sondern um Billionen Euro, die mobilisiert werden müssen. Und die können in solchen Energiepartnerschaften zum Vorteil beider Seiten mobilisiert werden. Das ist die große Chance. Und diese Chance ist jetzt auch im Klimagesetz der Bundesregierung mit der Möglichkeit einer Wasserstoffstrategie angelegt.
Ja, also eine große Herausforderung, technisch, entwicklungstechnisch. Thema wie Brennstoffzelle, ist das eigentlich dann, sind auch in Ulm und gerade im Obern Eselsberg, am Eselsberg auch ein Thema. Ist das auch irgendwo zukunftsfähig?
Die Brennstoffzelle ist auch ein Weg, denn die Brennstoffzelle wird mit Wasserstoff gespeist. Mhm. Sie ist dann klimaneutral, wenn der Wasserstoff grün ist. Also grüner Wasserstoff erzeugt im Auto den Strom, der in eine kleine Batterie geht. Das ist eine sehr kluge Lösung. Mhm. Die Frage ist, ob man eine Wasserstoffinfrastruktur bauen will, mit der man dann eben die Brennstoffzelle befüttern würde. Es gäbe auch die Alternative, dass man in einem Auto Methanol nutzt und mit Methanol den Wasserstoff produziert, mit dem man die Brennstoffzelle betreibt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man statt der Brennstoffzelle gleich das Methanol oder Methanolbenzin nimmt. Das heißt, wir wissen heute nicht, in welcher Form sich die Welt einer grünen Wasserstoffenergie, die klimaneutral ist, wie sich diese Welt ökonomisch ausdifferenzieren wird. Im Klimapaket der Bundesregierung ist das oberste Ziel zunächst einmal der grüne Wasserstoff. Und mit diesem grünen Wasserstoff kann man dann alles Mögliche machen, bis hin zur Brennstoffzelle. Ich persönlich glaube, dass es in Richtung einer Methanolökonomie gehen wird, aber das wird die Zukunft zeigen.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall noch technisch sehr viel, ein sehr langer Weg, der zu streiten ist. Wir haben kaum mehr die Zeit, aber es gibt auch Menschen, die sagen, es müssten jetzt alle vegan sich ernähren, weil die Tiere so viel in die Luft blasen, so viel Methan irgendwo. Auch nur die halbe Lösung wahrscheinlich, oder?
Das ist nicht mal die halbe Lösung.
Ja.
Aber ich hatte ja eben angedeutet, man muss, wenn zum Beispiel mit den Rindern im Wesentlichen auf Grasen, es gibt große Flächen auf der Welt, die nur für Gras geeignet sind. Eine Kuh, die grast, ist kein Klimaproblem, weil sie so viel Humusbildung befördert, indem sie über den Boden läuft und dort lebt. Also ja, nicht die heutige Intensivtierhaltung, die ist schlecht fürs Klima, die können wir aber auch für 10 Milliarden Menschen sowieso nicht realisieren. Wir müssen grasende Rinder haben und das ist die Lösung.
Dann haben wir das auch noch kurz angesprochen. Herr Professor, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie heute da waren. Die Plattform geht leider immer ganz schnell schon wieder vorüber um. 30 Sekunden sind wir auch schon wieder raus. Das war dann heute die Plattform ja zum Thema Ökonomie, Ökologie. Mein Name ist Michael Drosten. Sie sagen mal kurz Ihren Namen. Sie waren unser Studiogast und sind einfach nur den Namen.
Franz Josef Rademacher und ich danke Ihnen.
Ich bedanke mich auch nochmal. Wir sagen Tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.